Wenn du einen Podcast hast, hast du dann schon einmal die Büchse der Pandora geöffnet und reingeschaut? Also damit meine ich die Podcast-Analytics, die Statistik, die Zahlen über deine Hörerinnen und über deine Hörer. Ich rate eher davon ab.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Und wir machen jetzt mal Real Talk. Also, ich gucke nahezu nie in meine Podcast-Statistik rein. Warum? Weil es mich mit Sicherheit eher demotivieren wird, als dass es mich motivieren wird. Davon bin ich ziemlich überzeugt, denn ich weiß, ich habe ein sehr spitzes Thema in meinem Podcast und natürlich eine dazugehörige, ziemlich kleine Zielgruppe. Und ich weiß, dass ich ein halbes Jahr Podcast-Pause gemacht habe, shame on me. Und das tat der Statistik sicherlich auch überhaupt gar nicht gut. Das heißt, die Zahlen werden ernüchternd sein. Insbesondere, wenn ich mir dann auch noch den Aufwand anschaue, den ich betreibe, um eine Folge on air zu bekommen. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Was für einen Schluss ziehe ich daraus? Aufhören? Nein, ganz bestimmt nicht und auch ganz und gar nicht, denn ich podcaste nicht für die Statistik und du hoffentlich auch nicht. Es gibt so viele gute Gründe, einen Podcast zu haben, selbst wenn wir nur eine kleine Reichweite haben. Und darüber habe ich ja in der vergangenen Woche schon einmal mit der Denise gesprochen, Denise Fernholz, wenn du dich erinnerst. Die Denise hat ja ihre Zahlen, ihre Podcast-Statistikzahlen so transparent gemacht und teilt sie tatsächlich wöchentlich mit all ihren Leserinnen und Lesern ihres Newsletters wie sonst keiner. Also das ist eine gnadenlose Offenheit, die sie da zeigt. Sehr mutig. Solltest du diese Episode mit Denise noch nicht gehört haben, mach mal, das lohnt sich wirklich. Aber mich hat das Thema mit der Reichweite natürlich trotzdem nicht losgelassen, denn auch wenn ich nicht versuche, mich durch meine Zahlen irgendwie beeindrucken zu lassen, möchte ich natürlich, dass noch mehr Menschen von meinem Podcast erfahren und dass noch mehr Podcasterinnen und Podcaster auch meinen Podcast hören. Und dann bin ich in diesem Zusammenhang auf eine Empfehlung gestoßen. Und zwar wurde mir der David Reiter empfohlen. Und da ich ja an sich ein neugieriger und offener Mensch bin, habe ich mich mal mit David und seinen Inhalten auseinandergesetzt. Es folgten also viele hunderte Kilometer Autofahrt mit David, der natürlich nichts davon ahnte und wusste, mich aber durch einige Podcast-Episoden sehr unterhaltsam und informativ begleitete. David ist Podcast-Stratege. Er berät meist Unternehmen im Podcast-Game und David kann Systeme sehr gut erkennen und er kann mit Daten und mit Zahlen umgehen, was zu einem Start-up-Unternehmen führte für die Podcast-Beratung, Sankt Audio. Und nein, das liegt nicht in der Schweiz, was ich ursprünglich mal angenommen habe, dazu aber später mehr, denn das ST von Sankt steht für etwas ganz anderes. Ich habe David dann einfach angeschrieben und gefragt, ob wir in meinem Podcast vielleicht mal reden können. Wir kannten uns ja vorher nicht und ich war sehr gespannt, wie und ob er reagieren würde. Er hat sofort reagiert und hat zugesagt. Guter Mann, das fand ich ganz großartig. Und daraus ist ein gutes Interview entstanden. Hier kommt das Gespräch mit David Reiter. David, wir starten mit der allerwichtigsten News der vergangenen Woche, die nämlich was wäre?
Ich bin Papa geworden.
Ja, ganz genau. Das finde ich ganz großartig. Und alle, die jetzt zuhören, sind bei dir, sind bei euch, gratulieren dir und wünschen dir und deiner jungen Familie natürlich alles Gute. Das heißt, du wirst das Thema Wachstum und Sichtbarkeit und Reichweite jetzt nochmal auf einem ganz, ganz neuen Level wahrscheinlich erleben, oder?
Also ich sag dir, diese ersten 4 Wochen, die sind exponentiell, ja. Da hat man einen guten Hockeystick hinbekommen. Kennst du diese Wachstumsgrafen und so? Aber das ist unglaublich. Wir kommen langsam in unseren neuen Rollen und Routinen an, würde ich sagen. Aber wir haben auch ein sehr gnädiges kleines Mädchen.
Muss ich Angst haben, dass du mir beim Interview vielleicht einschläfst, ich dich wecken muss, weil das Schlafdefizit so groß geworden ist, oder geht es?
Ich habe heute Nacht 4 Stunden geschlafen, das ist ein ordentliches Defizit, aber irgendwie kommt man da noch so mit durch, gerade so, beziehungsweise habe ich ja noch gar nicht so viele Arbeitstermine wieder, ich bin quasi noch gerade so am Ende der meiner kleinen Pause, die ich mir als Selbstständiger zum Glück nehmen konnte und insofern, ich glaube, ich schlafe nicht ein und ich hoffe aber, du stellst auch trotzdem aufregende Fragen.
Ich weiß nicht, ob sie aufregend sind, aber es werden so viele sein, dass du keine Gelegenheit hast, zwischendurch einzuschlafen. Von daher starten wir direkt. Du bist Distributionsstratege. Das bedeutet, du hilfst bei der Fragestellung, wie man HörerInnen für seinen Podcast begeistern kann, wie man mehr HörerInnen begeistern kann. Was bedeutet das konkret?
Naja, in erster Linie geht es darum, dass man es schafft, seine Leidenschaft für die Themen, die man ja mitbringt, nach außen zu transportieren. Und das ist somit unter ein Marketing-Aspekt. Man muss ins Reden kommen über die Dinge, die man so tut. Man darf halt nicht nur auf Veröffentlichen klicken und hoffen und glauben, dass dann sozusagen von alleine was passiert, sondern im Gegenteil. Ich bin eigentlich jemand, der versucht zu motivieren, dass man genauso viel Zeit und Liebe und Ressourcen in die Distribution, also in den Reichweitenaufbau stecken sollte, wie man es längst mit seinen Inhalten tut.
Das heißt, du würdest tatsächlich von 1:1 ausgehen?
Ja, das schaffen aber die wenigsten. Also das, wenn es hochkommt, dann ist es irgendwie so 30% Marketing, so geben das zumindest die Statistiken wieder. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist oft noch viel weniger. Also weil den meisten ist so ein, ich würde fast sagen, nicht ein Schmerzpunkt, aber da sind so Glaubenssätze drin, die das ganze Thema Marketing so wie ein Fremdkörper erscheinen lassen, ne? Wie etwas, so wie so einen schmierigen Vertreter. So. Und das will man ja nicht sein. Und gleichzeitig kennt man das ja auch selber, fordert einen oft so viel Energie ab, auch noch jetzt drüber zu reden, was ich doch jetzt eben alles Tolles gemacht habe. Ne? Wir nehmen jetzt eine Stunde Interview auf, aber im Zweifelsfall fängt die Arbeit danach erst an. Ne? Wir müssten dann Clips produzieren, Ausschnitte, und wir müssten Social Posts machen oder, keine Ahnung, Leuten davon berichten, ne? Dass wir halt das Gespräch geführt haben. Und das ist so ein bisschen das quasi nach dem Inhalt, wo meine Arbeit ansetzt.
Und da sind sozusagen zwei Punkte drin, die du genannt hast. Einmal ist das Thema Mindset drin, die Glaubenssätze. Kann ich Marketing? Wie kann ich Marketing? Aber es ist natürlich auch eine Ressourcenfrage, denn alleine bis zur Aufnahme oder bis zur Veröffentlichung ist es ja irgendwie schon richtig viel Arbeit, was man auf dem Zettel hat. Du beschäftigst dich also im weitesten Sinne mit dem Erfolg eines Podcasts. Was heißt denn eigentlich Erfolg beim Podcast? Also was sind mögliche Parameter? Hast du welche definiert für dich und für deine KundInnen?
Ja, aber da gibt es tatsächlich auch, alle haben unterschiedliche Erfolgskriterien. Ne? Wir haben,
ist das wirklich so?
Ja. Also selbst wenn man Reichweite quasi nach außen trägt und sagt, hey, ich habe 10.000 Hörerinnen, dann ist das erstmal irgendwie so eine Vanity-Metric, die sagt eigentlich noch nichts aus. Ne? Weil was machst du denn mit diesen Hörerinnen? Misst du deinen Erfolg daran, dass du denen irgendwie was verkaufst, oder willst du einfach nur eine gute Zeit haben beim Podcasten, dann ist das quasi eine ganz andere Motivation. Ne? Dann reicht das quasi, dass man den Spaßfaktor optimiert bei allem, was man tut. Da muss auch das Marketing nicht verbissen sein. Genauso kann man sagen, wenn man jetzt irgendwie Experte, Expertin ist, dass man so zum Beispiel auf Anfragen optimiert. Werde ich als Expertin wahrgenommen durch mein Schaffen als Podcaster, Podcasterin, dann kann man zählen, wie oft kommen Leute auf mich zu, weil sie mich jetzt sozusagen in ihre Formate einladen. Man kann sagen, wie oft wird nach meiner Brand gesucht, oder schaffe ich es, die Leute bis zum Ende einer Folge dabei zu halten, also die Durchhörquote. Es gibt so viele verschiedene Parameter, und im besten Fall sucht man sich einen aus, den man prioritär optimiert.
Darüber reden wir gleich noch. Das Ganze hast du nämlich systematisiert mit einem mit einer sehr schlauen und sehr cleveren Idee dahinter. Mir wird von meinen KundInnen ganz häufig die unsichere Frage gestellt: Markus, meinst du denn, dass die Welt auf meinen Podcast noch gewartet hat? Und da habe ich eine ganz klare Haltung und Meinung zu. Mich interessiert aber, was du, ich vermute mal, dass du das auch kennst, die Fragestellung. Ich bin gespannt, David, was du dazu sagst. Wie beantwortest du die Frage? Hat die Welt noch auf einen weiteren Podcast gewartet?
Ein großes Ja, ein entschlossenes Ja, aber auch eins, wo man, also ich bin ja Stratege, ne? Das heißt, ich würde jetzt nicht so, aus dem Bauch heraus, das stimmt nicht, ich bin sehr bauchgetrieben, mitunter mache ich Dinge ohne zu wissen, was ist das Ergebnis, und weil ich Spaß an Formatentwicklung habe, aber im Zweifelsfall will ich doch dabei anfangen, herauszufinden, wofür mache ich das, und dann für wen? Also ist da eine interessierte Audience, die ich damit erreichen kann? Und wenn man dann noch Spaß an den Inhalten hat, dann fallen da schon sehr viele sozusagen Dinge ineinander, die man braucht. Ich würde also niemandem sagen, niemand muss einen Podcast machen, aber es ist das beste Medium, um ins Kommunizieren zu kommen, um sich mit Leuten auszutauschen, um Kontakte zu knüpfen. Also man muss sich nur allein vorstellen, wenn wir beide jetzt unser Gespräch geführt haben, dann haben wir auf einmal eine unheimlich große Vertrauensebene, weil wir uns kennengelernt haben und wer weiß, was danach sozusagen noch kommt. Ne? Vielleicht arbeiten wir irgendwann mal zusammen, vielleicht fällt uns dann ein Folgeprojekt ein, aber ein Podcast kann halt auch so ein auslösendes Momentum sein. So.
Und da geht ja noch was davor. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt, also als Hintergrund für alle, die uns zuhören, David und ich kennen uns noch nicht persönlich. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt tatsächlich miteinander sprechen. Ich habe aber schon viele Stunden mit dir in meinem Ohr, in meinem Auto, mit meinem Hund verbracht. Und auch da ist natürlich schon eine ganz große Nähe entstanden, ohne dass du das sozusagen gefühlt oder mitbekommen hast, sondern einfach, indem ich dir zugehört habe. Ich freue mich aber sehr.
Das ist so krass mit diesen parasozialen Beziehungen, oder? Dass Podcasts können. Also diese Art von Menschen an sein Ohr zu lassen und in seinen Kopf und in seine Gedanken, das ist auch so einzigartig für die Medien, die ich so kenne.
Und gleichzeitig irritiert es einen ja manchmal, wenn man dann auf Dinge angesprochen wird, die man irgendwann mal in seinem Podcast vielleicht gesagt hat. Die Leute haben sich das gemerkt und spiegeln das dann einem wieder und man denkt so, huch, woher kennen wir uns denn? Aber ich wollte noch einen Punkt sagen zu der Grundsatzfrage, braucht es noch einen weiteren Podcast? Freue mich sehr darüber, dass du da ganz klares Ja zu sagst. Ich mache das auch und frage dann auch immer die Frage, als würde man fragen, ob die Welt noch einen weiteren Liebesroman braucht oder ob die Welt noch einen weiteren Song braucht. Natürlich braucht die Welt all das und es ist gut zu wissen, für wen man das macht, mit welchem Ziel man das macht. Aber die Frage, finde ich, ist absolut mit Ja zu beantworten.
Ja, und natürlich gibt es so Genre-Konventionen. Es gibt auch irgendwie bekannte Erzählmuster. Und man muss ja nicht dieses Rad neu erfinden. Ne? Aber im Zweifelsfall bringt ihr mit eurer eigenen Geschichte und eurer Perspektive auf die Welt halt doch wieder so das Fünkchen, das Unerfahrene, das Aufregende, Neugierige mit, was es bisher noch nicht gab, oder?
Und doch kommt es manchmal zu traurigen Erlebnissen und Ereignissen. Du selbst hattest einen Podcast, hast durch dich durchgehalten, würde ich sagen, mit 79 Episoden. Mhm. Und dann war Schluss mit diesem Podcast. Warum hast du damals aufgehört?
Oh je, also ich bin nicht nur Podcast-Distributionsstratege, sondern ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich eine Empfehlungsplattform betreibe für die deutschen Mediatheken und alle Streaming-Abos und Streaming-Dienste, wie so eine digitale Fernsehzeitschrift. Und da haben wir im Podcast in drei Staffeln, ich würde sagen, die gingen alle so ein gutes Dreivierteljahr, verschiedenste Formatansätze ausprobiert. Ne? Wir haben irgendwie Fachinterviews geführt, so mit Leuten aus der Branche. Wir haben die News eingeordnet, die es so im Streaming-Kontext und Popkultur gibt. Und zum Schluss haben wir noch Serien besprochen und rezensiert. Und nie hatte ich so das Gefühl, dass wir uns irgendwo hinbewegen. Ne? Wir sind so bei 500 Hörerinnen vor uns hingedümpelt und es waren aber immer 3-4 Leute damit beschäftigt und haben sehr viel Liebe reingesteckt. Und dann sozusagen als Chef musste ich dann da einfach mal auf die Bremse treten, um zu analysieren, was machen wir hier eigentlich und wofür dient das eigentlich. Ne? Weil damals bin ich da sehr, ich hatte Lust aufs Podcasten, habe einfach angefangen, wie so viele. Und aber hat nirgendwo hingeführt. Unsere Mitgliedschaften sind nicht gewachsen und unser Social Account, das war einfach nur anstrengend, ne, den Podcast auch noch zu machen. Und dann zu pausieren, war eine harte Entscheidung.
Mit meinem Gespräch geht's gleich weiter. Ich habe ein Anliegen quasi in eigener Sache. Dieser Podcast Interviewhelden, der ist für dich ja komplett kostenlos. Und das soll er auch bleiben. Das macht mir auch große Freude. Pro Folge investiere ich selber etwa 7 Stunden meiner Arbeitszeit, nur damit du mal so eine Idee von dem Aufwand bekommst. Ich möchte, dass dieser Podcast Interviewhelden in diesem Jahr viel bekannter wird als in den Jahren zuvor. Und zwar möchte ich, dass alle PodcasterInnen in Deutschland von meinem Podcast schon einmal gehört haben und gemeinsam mit mir lernen, bessere Interviews zu führen, manchmal auch bessere Interviews zu geben. Ich weiß, das ist ein großes, hehres Ziel. Ich glaube aber daran, dass ich das schaffe. Allerdings, das schaffe ich nicht alleine. Das schaffe ich wirklich nur mit deiner Hilfe. Meine Bitte deswegen, und die liegt mir wirklich am Herzen, bewerte doch meinen Podcast auf den Podcast-Plattformen, wo du ihn hörst. Also egal, ob auf Spotify, dort kannst du Sterne geben, oder auf Apple Podcast, auch dort gibt es Sterne. Du kannst dort auch zum Beispiel eine kurze Rezension schreiben, die mir etwas bringen würde. Und wenn dir eine Folge besonders gut gefallen hat, dann teile sie doch in deinem sozialen Netzwerk mit deiner Community. Dann haben die auch was davon und wenn du mich taggst, dann bekomme ich das sogar nur mit. Nur so kann mir das Game mit der Reichweite tatsächlich gelingen. Für dich dauert das vielleicht 1 Minute und für mich bedeutet es richtig viel. Deswegen sage ich danke für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit meiner Episode. Du hattest vorhin gesagt, du bist ein Bauchmensch. War das ein Gefühl des Scheiterns damals?
Ja, oder schon. Also würde ich so sagen, einfach weil es nicht Spaß macht, mit etwas aufzuhören.
Hast du einfach aufgehört oder habt ihr das transparent kommuniziert?
Shame on me, das haben wir nicht transparent kommuniziert, sondern wir haben das Ding einfach mit einem Jahresabschluss auslaufen lassen. Das heißt, womöglich, wenn man dort die nächste Folge veröffentlicht, vielleicht hören die 500 Leute noch zu, weil sie einen nicht gelöscht haben. Kann ja auch passieren, ne? Dass man das jetzt wieder aufrollt. Und ehrlich gesagt, habe ich da natürlich auch eine Idee inzwischen, wie man das ganze Ding wieder beleben sollte und könnte. Und dann sind viele, viele interessante Sachen passiert. Ich habe dann erstmal recherchiert, wie schaffen das eigentlich andere mit ihrem Podcast?
Bevor wir dazu kommen, ich finde auch eine Frage ganz wichtig. Du hattest eben so in einem Nebensatz gesagt, es waren ja nur 500 HörerInnen und wir haben vor sich uns hingedümpelt. Würdest du das heute aus deiner Perspektive mit dem heutigen Wissen auch über Podcast-Zahlen genauso nochmal beurteilen und würdest vielleicht auch den Rat geben, nee, so macht es keinen Sinn. Also ich rede jetzt nur von den Zahlen. Ich rede nicht von der inhaltlichen Ausrichtung.
Voll. Das ist absolut zu verwerfen, dieser Gedanke. Der ist toxisch. Also das ist unheimlich schwer beim Podcasten überhaupt schon mal auf diese Höhe zu kommen. Ich dachte nur, wir kommen aus dem Stand heraus noch viel schneller, noch viel höher, einfach weil man immer nur die Erfolgsgeschichten sieht und hört.
Natürlich.
Aber jetzt weiß ich halt, dass diese 500 Hörerinnen, damit ist man schon in den Top 10 aller Podcasts weltweit. Und das ist doch ein toller Erfolg.
So. Das ist ein Riesenerfolg. Darüber reden so wenig Leute. Wir reden gleich nochmal drüber. Wir reden auch nochmal über Zahlen. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was du gerade weitererzählen wolltest. Das hat dich nicht losgelassen und du hast gesagt, okay, es gibt doch aber andere, die haben es geschafft. Was haben die gemacht, damit sie es geschafft haben? Dieser Frage bist du dann nachgegangen, hast Tipps eingesammelt. Ja. Anfang 22, dann waren es 30. Hast du das eigentlich absichtslos gemacht, diese Tipps einzusammeln? Oder war dir damals schon klar, da steckt etwas anderes dahinter?
Nee, absichtslos, 100% absichtslos. Ich habe eine Notizendatei angefangen, mir aufgeschrieben, was kann man eigentlich tun, um so einen Podcast bekannt zu machen. Ich bin ja selber sozusagen Hörer und alle sehe links und rechts, was tun denn jetzt die anderen, bin da neugierig. Und insbesondere kann man ja auch, weil ich eben auch Film und Serien und, keine Ahnung, aus der Popkultur interessiert bin, man kann so viele Überträge herstellen, ne? Wie, was macht eigentlich eine Serie, um zum Zeitgeschehen zu werden? Und da dann aufmerksam zu sein und zu überlegen, okay, jetzt machen sie hier eine Kampagne und jetzt schicken sie gerade irgendwie die Talents und die Gesichter durch alle Interview-Talkshows und so weiter und so fort. Und dann sieht man auf einmal so Systeme, die sich dann immer wiederholen.
Also sozusagen eine Matrix erkannt und das hat dich so fasziniert. Außerdem bist du irgendwie auch ein digitaler Sammler, habe ich den Eindruck. Ich weiß zum Beispiel, dass du irgendwie deinen Masterabschluss irgendwie 2011 über ein digitales Regal, glaube ich, geschrieben hast oder sowas. Also da steckt schon immer jemand dahinter, der Dinge einsammelt, um damit dann eben auch etwas zu machen. Ist die Reichweite der gemeinsame Schmerzpunkt von uns allen PodcasterInnen?
Ich würde sagen, das ist irgendwie so marktspezifisch, ja, weil man irgendwie, wenn man Werbung verkauft, dann wird immer die Reichweite erfragt oder wenn man sich vergleicht, dann ist da die Reichweite. Aber es ist kein qualitativer Wert, ne? Und insofern würde ich da schon fast gar nicht mehr drauf schielen wollen, so.
Wenn das doch aber eigentlich so ein wichtiges Thema ist, was uns ja alle irgendwie auch umtreibt, den einen stärker und die andere vielleicht weniger stark oder sowas. Was ich nicht verstehe, warum wird in der Branche so wenig konkret über Zahlen geredet? Warum sind so wenig Leute auch bereit, solche Zahlen zu veröffentlichen? Was denkst du? Warum ist das so?
Puh, ich kann mir vorstellen, dass Scham mitspielt.
Aber Scham funktioniert ja doch nur dann, wenn ich schon irgendwie einen Referenzwert habe und weiß, ich liege wahnsinnig daneben. Aber es gibt ja eigentlich gar keine Referenzwerte.
Ja gut, im Grunde sieht man halt die Charts. Ne? Man weiß, man ist nicht selber ein Teil der Charts. Und ich weiß jetzt, dass in den Charts sind halt so die Promille-Bereich aller Podcasts, die sozusagen veröffentlichen und vor allem schon viele Jahre sehr erfolgreich dabei sind, sich das auch verdient haben. Die erzielen mit einer Episode so gut 1 Million Abrufe, ne? oder bis zu 100.000. Da kann man dann sozusagen in den Charts oben eine große Rolle spielen. 100.000 und Millionen aufwärts, so, das ist jetzt in Deutschland sozusagen die Maßgabe. Und das ist das, was man halt immer höchstens mal so, womit man sich vergleicht. Und das, damit sollte man aufhören.
Wie absurd, wenn man das jetzt mal mit anderen Dingen im Leben vergleichen würde. Das wäre so, als würde ich, keine Ahnung, mich mit irgendeinem Supermodel oder mit irgendeinem Superschauspieler vergleichen oder sowas, den es irgendwie nur einmal auf der Welt gibt. Aber trotzdem macht man das natürlich. Ja. Ich weiß, dass du auch Denise kennst, Denise Fernholz, die in der vergangenen Episode bei mir auch zu Gast war und ja durch ihre transparente Ehrlichkeit und Offenheit, was die Zahlen angeht, finde ich für uns alle auch ein Role Model ist.
Ja,
und einfach total und einfach ganz großartig damit umgeht und sagt, okay, in dieser Woche habe ich wieder 4 Spotify-Hörer verloren und meine Zahlen haben sich vielleicht nicht weiterentwickelt. Das macht die wirklich toll. Also nochmal Gruß und Dank an Denise. Und wer die Folge nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Die ist wirklich schön. Wie kann man denn selbst rausbekommen, wo man so im Reichweiten-Game steht? Gibt es da irgendwelche Indikatoren? Du hast ja jetzt schon so ein paar Zahlen auch mal genannt.
Du meinst generell den Vergleich mit anderen, wie man sich da so analytisch positioniert?
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist zu vergleichen oder ob man das irgendwie anders machen muss, aber irgendwie möchte man ja wissen, ist das, was man hier wöchentlich oder monatlich auf die Strecke bringt, wird es nachgefragt, ist das gut oder performt es unterdurchschnittlich?
Ja, ich würde sagen, am ehesten sollte man sich ja mit seiner eigenen Audience auseinandersetzen und mit den Leuten sprechen, die schon einschalten und herausfinden, was sind denn da so die Schnittmengen? Was ist denn meine Zielgruppe? Und da einfach mal einzuladen, in einen Feedback-Modus reinzukommen und mal die Lauscher aufzusperren und zu gucken, was können mir die Leute denn sozusagen über mich erzählen und über ihr Interesse an meinen Inhalten? Und da ist, glaube ich, am ehesten die Musik drin, anstelle von sich jetzt mit anderen zu vergleichen. Weitergesponnen würde ich aber sagen, das ganze Thema Banden bilden, ja, also innerhalb der Podcast-Szene mit anderen sich auszutauschen. Und natürlich muss es ja nicht öffentlich sein, aber unter 4 Augen diese Erfahrungswerte auszutauschen und zu erzählen, hey, das ist eine Challenge, der ich mich gerade widme. Und dann erfährt man wieder Dinge. Ich bin jetzt auch Teil von einigen so Creator-Stammtischen. Ja, dann schaltet man sich für eine Stunde zusammen, jeder bringt seine Themen vor und alle anderen 5, die mit dabei sind, die können dann sozusagen wie in so einer Mastermind-Gruppe, die geben dann ihren Senf dazu, man gibt sich gegenseitig Tipps und stellt Kontakte her und sowas ist so wertvoll, also wirklich nicht zu bezahlen.
Und da gehst du auch mit gutem Beispiel voran. Ich habe mir natürlich deine Volume Live Talks angehört. Das war so eine Reihe mit ganz tollen PodcasterInnen, mit denen du gesprochen hast, wo du extrem gut zugehört hast. Ich würde gerne zum Schluss darauf nochmal kommen. Was mir sehr gut gefallen hat, weil man einfach so dein intrinsisches, die Lust und das Interesse so gemerkt hat, dass du wirklich wissen möchtest, was denken die darüber, wie machen die das, was für eine Haltung haben sie dazu. Ich habe in einem Interview gehört und habe es eben auch nochmal nachrecherchiert, das ist tatsächlich so, die Fragestellung, wie stark wächst eigentlich ein Podcast im Monat? Und da bin ich, und du hattest das auch gesagt, auf eine erschreckende Zahl gekommen und das sind 2%.
Oder? Und das ist, wenn es gut läuft. Also, und vor allem für kleine Podcasts. Die großen, die landen dann eher so bei 0%. Und das ist jetzt auch ein Wert von der Podcast-Marketing, irgendeine große Analyse aus dem Jahr 23. Die aus dem Jahr 24, die ist schon wieder zu noch geringeren Zahlen gekommen. Also es ist erschreckend. Mitunter gibt es sogar ein Negativwachstum gerade in der gesamten Branche. Und deswegen sage ich immer, man sollte sich von dem Zwang befreien, dass man halt schnell wachsen will und sich eher auf Dinge berufen, die einem, wo man fast auf einer qualitativen Ebene, wo man halt mehr für sich draus ziehen kann. Ne? Das nach dem Motto, wenn dir allein das Gespräch Spaß macht im Podcast, dann hast du schon alles gewonnen, während hinten raus dann die sogenannte Erfolgsmessung alles nur noch so Kirschen auf der Sahnetorte sind.
Tatsächlich gibt es ja so viele gute Gründe. Also das Gespräch macht einem Spaß, die intensive Vorbereitung mit einem Thema macht einem Freude. Man kann vielleicht es als Content Hub sehen und daraus ganz viele Inhalte generieren.
Das
Netzwerk
es,
wird erweitert. Wir wären nicht, also wir hätten uns wahrscheinlich nicht kennengelernt oder hätten nicht Hallo gesagt, hätten wir jetzt nicht diesen Anschluss über das Podcast-Interview gefunden. Also tatsächlich finde ich auch, es gibt einfach ganz viele Gründe. Aber ich finde es auch wichtig, diese 2% einfach zu wissen oder weniger,
um das
einfach
ist
selber mal zu sagen, ey, stress mal nicht rum, es ist alles gut. Ich mache das schon ganz gut und ich halte ja auch durch.
Ich glaube, wir sind einfach alle so verkorkst vom Kapitalismus, wenn ich diese kleine Kritik sozusagen hier mal loslassen darf. Das ist halt alles toxisch, ne? Dieser Wachstumsgedanke. Es gibt doch diesen schönen Spruch, das Einzige, was ins Unendliche wächst und wuchert, das ist der Krebs, ne? Und alles andere ist eigentlich nicht dafür vorgesehen, dass man immer noch mehr und immer weiterkommen muss. Insofern sollten wir alle ein bisschen auf uns Acht geben an der Stelle.
Und doch gibt es ja Möglichkeiten, Tricks und Tipps und Tools, die du gesammelt hast. Ich habe eben erzählt, mit 20 fing das an. Ich glaube, mittlerweile bist du über 180 oder vielleicht sind es noch mehr geworden. Und daraus ist ein Start-up geworden. Daraus ist Sankt Audio geworden, was ich als Namen schon mal ganz interessant finde. Sankt, also dieses ST ist eigentlich gar nicht Sankt, sondern das ist dein ehemaliger Nachname, der Streit heißt, du bist ein geborener Streit und so kam dieses Sankt Audio zustande. Ich habe dich durch diesen Namen immer irgendwie in die Schweiz verortet und dachte, das ist bestimmt ein Schweizer Kollege, aber habe das jetzt eben rausbekommen. Was macht Sankt Audio?
Also Sankt Audio ist im Grunde eine große Wissenssammlung als solche gestartet, ne, mit den aktuell sind es online 150 Tipps, im Köcher sind nochmal so viele, die müssten halt nur noch angelegt werden, aber 150 Tipps, die verschlagwortet und um Anleitungsschritte, um ganz viel Lernmaterial angereichert sind, und wo du dich als Podcaster anmelden kannst, auch gibt ganz viel kostenlos und da drin schmökern kannst dich durchfiltern, kannst sagen, hey, wie viel Zeit habe ich eigentlich gerade für die Umsetzung, für was für eine Challenge treibt mich gerade um, will ich meine Webseite bauen oder Social Media, dann werden einem halt diese Tipps gefiltert. Aber das Allerspannendste ist, dass wir anhand deiner aktuellen Wachstumsphase analysieren, womit andere in einem ähnlichen Setup als nächstes Erfolg hatten. Das heißt, da steckt eine KI-Analyse dahinter, wo wir bewerten, welcher Marketing-Mix in der Anwendungsphase dich von A nach B gebracht hat. Und das ist so eine Datengrundlage, die gibt es so woanders noch gar nicht. Einfach weil wir das Thema Podcast-Marketing eben mit deiner Arbeit, mit deiner inhaltlichen Arbeit mal so zusammenbringen und dann eine Wachstumskurve nachzeichnen. Und es gibt noch ganz viele Ideen, das auszuweiten und auszubauen. Und da arbeiten wir sozusagen, weil wir wir haben eine große Förderung erhalten, können wir halt weiter in das Tool auch investieren. Und da wird es also noch ganz viel mehr Sachen zu entdecken geben bald.
Und das ist sozusagen ja auch ein Teil dieser Geschichte, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dass du einen Podcast angefangen hast, den du aufhören musstest, traurig darüber warst, es als Scheitern empfunden hast. Aber daraus ist im Grunde dann eben auch das erwachsen, wo du jetzt gerade bist. Irre Geschichte, ganz toll. Und unfassbar hilfreiche Tipps und Hinweise, auf die wir auch gleich nochmal schauen. Das Ganze steht unter einem Art Framework und da merkt man schon, dass du Akronymliebhaber bist, denn hier wartet das nächste Akronym auf uns. Das Ganze heißt nämlich Volume und es steht nicht für die Lautstärke, sondern die Buchstaben stehen für welche Begriffe, David?
Okay, wir haben jetzt 6 Oberbegriffe, wo ich so gesagt habe, darunter lässt sich einfach ganz viel abbilden, Kategorien, an denen man mal arbeiten sollte, englischsprachig. Das V steht für Vision, das O steht für Originality, das L für Listeners, also alles so Zielgruppenbezug, U für Ubiquity, dass man mit seinen Inhalten überall stattfindet, wo man stattfinden kann, M steht für Momentum und mitunter mein Liebling, das E steht für Ease, also dass man halt hinten raus den Druck rausnimmt und sich anguckt, vielleicht macht man mehr davon, was gut läuft, lässt ein paar Sachen weg, die nicht so gut angelaufen sind und hat dann wieder Ressourcen frei, um sich neuen Experimenten zu widmen. Also das Volume Framework ist der Versuch, im Grunde Podcast-Distributionen in so ein paar Oberbegriffe mal so schlagwortartig einzusortieren.
Und zwar auf eine ganz positive Art und Weise, finde ich. Und wo man aber sofort eben auch Storytelling-mäßig Dinge hinter erkennt und verstehen kann. Es gibt da ganz unterschiedliche Parameter. Ich habe ein paar Parameter ausgesucht, die uns PodcasterInnen immer wieder vor die Füße fallen. Und ich würde gerne mal deine Einschätzung dazu haben, ob diese Parameter auf Reichweite einzahlen, ob die egal sind, was eine Empfehlung ist bei dir gebe. Wie sieht's denn mit der Länge des Podcasts aus?
Die würde ich sagen, ist optional. Also es gibt kleine Podcasts, lange Podcasts, mittellange. Es gibt einen anderen Strategen, der hat mal so Jeremy Ans aus Amerika oder Kanada, glaube ich. Der hat diesen Wert geprägt, Value per Minute. Also wie condensed, also dicht verdichtet. Ist der Podcast, verdichtet, ne? Und wenn der werthaltig ist und fünf Stunden geht, ja, da hat ja keiner was dagegen, ne, nach dem Motto. Und werthaltig heißt natürlich nicht immer, dass man hier jedes Mal Fakten droppen muss, sondern es können interessante Gespräche sein, einen guten Flow, gute Dynamik und Chemie. Also das ist damit auch gemeint. Und den finde ich insofern auch schön, um zu sagen, die Länge kommt drauf an.
Finde ich sehr schön. Ich war lange Zeit habe ich immer drauf gepocht und habe gesagt, beste Länge irgendwie 20, 30 Minuten. Mittlerweile sehe ich das auch anders, weil mittlerweile ist es auch so, dass ich mein Hörverhalten verändert habe und Podcasts auch pausiere und einfach am nächsten Tag weiterhöre, weil ich sie so spannend finde. Und dann ist es mir egal, ob dieser Podcast nun 20, 40 oder eine also 60 Minuten oder whatever dauert. Ja. Thema Frequenz. Wie wichtig ist die Frequenz?
Da kann man sagen, wenn du Werbung verkaufst, ist die Frequenz sehr wichtig. Also weil einfach du steigerst dein Inventar. Ne? Du hast sozusagen mehr Fläche, wo Werbung ausgespielt werden kann. Das heißt, man erlebt das ganz häufig, dass Leute, die entsprechend Volumen aufbauen, dass die dann halt einfach mehr daran verdienen wollen. Und das ist halt auch ganz fair. Aber an sich würde ich sagen, sollte die Frequenz zu den Hörgewohnheiten deiner Zielgruppe passen. Also wenn die sich drüber freuen, dass du einmal die Woche irgendwie was Neues machst, dann ist das super und da bleibt man auch am ehesten in Erinnerung. Also einmal die Woche ist so ein bisschen mein anvisiertes Ziel, sage ich immer. Aber auch ein zweiwöchiger, ein monatlicher Podcast kann funktionieren. Da ist es dann halt nur so, da wartet man dann vielleicht nicht drauf. Ne? Da weiß man dann als Hörerin nicht unbedingt den Veröffentlichungstag und fiebert dem so entgegen, wie man das schon mit einem wöchentlichen oder täglichen Format erlebt.
Da legst du natürlich den Finger in meine Wunde. Ich würde gerne wöchentlich machen, schaff's aber zeitlich einfach nicht und habe mir daher den Druck auch rausgenommen und habe gesagt, wenn ich alle zwei Wochen das mache, dann ist das völlig ausreichend. Ist es auch für mich, ist es okay. Aber natürlich wäre da wöchentlich eigentlich schöner. Soundqualität.
Audioqualität. Da sind wir alle sehr verwöhnt. Insofern würde ich sagen, es gibt keinen Grund mehr, dass es schlecht klingen muss. Ich würde sagen, es ist ein Must-Have, aber eins, wo man sagen kann, da findet man so viele Anleitungen im Internet für die beste Technik, vielleicht auch für ein Studio-Setup, wo man mit kleinem Geldbeutel sich noch einen schweren Stoff oder irgendwas sozusagen hinterhängt. Also ich würde sagen, sollte kein Problem mehr sein. Und dann gibt es auch interessante KI-Tools, die halt eine bisschen rauschige oder wie auch immer nicht so gut gelungene Aufnahme auch nochmal retten und veredeln können. Ein deutsches Startup, das heißt AI Acoustics und ein amerikanisches, wie heißen die? Iphonic, glaube ich.
Ophonic. Ja. Wir packen das mit in die Sonos rein. Ophonic wäre auch meine Empfehlung gewesen. Das ist richtig genial. Also da kann man so unfassbar viele Sachen mit anpassen. Ist von der User Experience ein bisschen schwierig, aber wenn man das einmal verstanden hat, dann funktioniert das ganz gut. Cool. Ja. Wie wichtig sind denn Sterne und Rezensionen, also Bewertungen und Rezensionen?
Nicht mehr so wichtig, weil die in den entsprechenden Apps auch runtergewichtet werden. Also die finden, erklär mal jemandem aus Spotify, wie man deinen Podcast bewertet. Das ist so versteckt inzwischen. De facto ist es so, dass in so einer Art Trendmetrik, also beliebte Podcasts, da spielt das noch eine Rolle, wenn man in sehr kurzer Zeit sehr viele solcher Signale einsammelt. Ne? Das sind halt deswegen kann halt auch bei den Trends, kann halt auch ein Podcast reinkommen, der neu ist oder der schon länger dabei ist, aber jetzt einen interessanten Gast hat. Insofern, ich finde, so Testimonials sind immer was Schönes, ne, weil man dann so echte Hörerinnen, echte Nutzerstimmen zeigt und erfährt. Aber noch viel interessanter finde ich dann so, wie das ein Hotel Matze macht, der dann halt auch einfach darum bittet, in dem Format der Review, also bei Apple Podcast, dass man ihm darüber neue Gastempfehlungen zuspielen lassen soll. Das heißt, auf der einen Seite triggert er sozusagen das Engagement, dass sich Leute über diesen Kanal melden. Auf der anderen Seite nutzt es ihm auch was, weil er dadurch Inspirationen erfährt, wen er nochmal einladen sollte als Gäste.
Sehr schöne Idee. Und wo ich jetzt richtig lachen musste, ist das, was du sagtest, erzähl mal jemand oder erklär mal jemand, wie man bei Spotify so eine Bewertung abgibt. Mhm. Ich habe tatsächlich in meiner grenzenlosen Naivität immer gedacht, das weiß doch jeder. Und bin über einen anderen Podcast neulich darauf aufmerksam geworden, dass das scheinbar nicht jeder und jede weiß, und habe dann meine Umfrage auf Insta gemacht und ich war geschockt. Das war tatsächlich, also ich würde fast sagen, Hälfte, 40, die es nicht wussten, ja. Wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Also da kann man dann ja mal aushelfen und kann es dann ja auch mal vernünftig erklären oder mal irgendwie ein Social-Media-Posting dazu schreiben oder sowas. Ja. Aber es ist ein guter Hinweis, wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, und das ist dann der Übertrag, den man selber leisten kann, ne, als Podcaster. Genauso auch eine Anleitung bereitzustellen für Leute, die mit dem Medium noch nicht vertraut sind. Ja, wie abonniere ich dich denn? Ne? Also es gibt so viele Einflugschneisen, an die man oft nicht denkt. Aber auch das kann man womöglich mal als Beitrag machen. Ja.
Ist eine kleine Betriebsblindheit, die man hat. Was mir aufgefallen ist, David, und das überrascht mich eigentlich, weil du kommst ja aus dem journalistischen Bereich, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Also nur Journalismus interessiert. Ich habe ursprünglich mal Kommunikationsdesign studiert, also so Design, Interface-Design.
Okay, aber was mich wundert ist, dass du eigentlich in deinen Bewertungen, in deinen Tipps und Hinweisen, oder ich habe es nicht richtig entdeckt, ja nicht auf die inhaltliche Ebene gehst, ne? Mhm.
Nee, mache ich auch nicht. Also ich bin insofern nicht dafür, jemanden journalistische Arbeit zu erklären. Ich kann aber den Wert eines Redaktionsplans sozusagen, den weiß ich sehr zu schätzen, weil er mir halt hilft in der Arbeit dann.
Aber ist das nicht irgendwie auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sozusagen die inhaltliche Qualität einfach auch richtig gut sein muss, damit ein Podcast erfolgreich ist?
Ganz bestimmt, ja.
Absolut. Aber ist nicht deine Baustelle? Sagst du, das ist ein anderes Thema? Da mische ich mich nicht ein?
Also die inhaltliche Qualität, die kann ich, würde ich sagen, am wenigsten coachen. Ich bin aber jemand, der weiß, wenn's hakt. Also wenn das noch nicht stimmt, dann würde ich aber im Zweifelsfall eher jemanden noch dazu holen, der dann dabei helfen kann, würde ich sagen. Oder der oder die das dann noch besser kann.
Das finde ich so erfrischend an uns beiden auch, dass wir da auch wirklich ganz unterschiedlich rangehen. Ich bin ja derjenige, der gar nicht so sehr über Marketing irgendwie sich Gedanken macht, sondern ja viel stärker, wie stelle ich die richtige Frage, wie moderiere ich die Leute an, wie ist der Aufbau und so weiter. Und du gehst sozusagen datenorientiert und mit einer großen Datenmenge dran und ziehst daraus deine Rückschlüsse. Finde ich sehr, sehr spannend. Anderes Thema, was uns im Moment alle umtreibt, was wir hier gerade live machen, ist das Thema Video. Im Podcast. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal über den wirklichen Videopodcast zu sprechen, den ich eben bei YouTube und Spotify ausspielen kann, so wie ich es ja auch mache. Oder wir haben die Möglichkeit über so kleine Social Clips, die wir zu einem Audio-Podcast rausbringen, einfach um unsere sozialen Plattformen zu bespielen. Wie ist da deine Haltung und was ist Reichweiten wirksam und stark?
Also es ist definitiv stark, dass man bei seiner Podcast-Aufnahme die Kamera mitlaufen lässt. Selbst wenn man hinten raus nicht das gesamte Gespräch 60 Minuten als Video veröffentlichen muss. Weil nur dann hat man das Potenzial, die Clips daraus zu schneiden, die besagten. Und am besten sind immer solche Momente, wo emotional was passiert, wo man sich aufregt, wo man etwas bespricht, was vielleicht kontrovers ist, weil das sind dann halt die Dinge, die auf Social verfangen, ne? Wo dann halt Leute sich dazu positionieren wollen. Und es darf halt nicht nur eine Nabelschau sein, ne? Wenn sich alle dann, auch wenn man die richtigen Clips auswählt, ne? Es ist halt langweilig, wenn alles immer perfekt ist oder so. Es muss was passieren.
Was machen wir denn?
Ja, ich glaube, wir müssen irgendwas anzünden, weiß auch nicht.
Ich komme mal mit einem kleinen Emoji um die Ecke. Bei dir im Namen St. Audio ist ein Grabstein integriert. Um Himmels Willen, warum ist da ein Grabstein drin?
Nein, das ist so ein Level-Meter, quasi, was natürlich irgendwie einen christlichen Antlitz hat, dieses die Kreuz sozusagen symbolisiert. Aber das ist eigentlich
kein Grabstein?
Ist kein Grabstein, nein, das ist das Emoji für so Level hochziehen. So, naja.
Und du hattest mal einen Podcast, glaube ich, der hieß R.I.P., wie Rest in Peace, hatte aber eine andere Bedeutung.
Das war eine Newsletter-Serie, die habe ich angefangen, zwei Episoden, Rest in Peace, genau.
Und da habe ich gedacht, so okay, vielleicht hat er irgendwie so einen gewissen Hang zu einer Düsternis oder sowas.
Das sind nur die Akronyme und Abkürzungen, die mir sehr gut gefallen. eigentlich heißt das ja Rest in Peace, aber bei mir war es Relaunch in Public.
Ja, genau.
Und das war der die Anspielung darauf, dass ich meinen eigenen Podcast ja neu konzipiert habe und den eingestellten Podcast 79 Folgen, du hast es erwähnt, schon eigentlich insgeheim schon längst fortführe. Sprich, da sind schon 34 Episoden wieder erschienen, nur nicht Audio-only, sondern die sind komplett als Video-first produziert worden. Das heißt, auch da wieder deine Frage oder die vorherige Frage darauf zurückzukommen, das kann total Sinn machen, wenn man das halt, wenn man da Lust drauf hat, wenn man da und ich habe halt vor allem versucht, das Format neu zu erfinden, indem ich die Distribution zur Teil der Formatentwicklung mache. Und bin dann so weit gegangen, dass ich mich auf Instagram irgendwann live geschalten habe, um mit Schauspielerinnen und Regisseurinnen über ihre neuesten Produktionen zu sprechen, aus der Mediathek, aus den Streaming-Abos. Und diese Mitschnitte, wovon es jetzt 34 gibt, die landen dann auf YouTube, die landen bei mir auf der Plattform, auf Shelft. Die landen halt nur noch nicht sozusagen im Podcast. Aber das ist ja, wenn man eigentlich heutigen Definitionen folgen mag, auch schon ein Interview-Podcast. Der ist halt nur live auf Instagram aufgenommen, weil wir die Funktion uns zunutze gemacht haben, dass alle Leute eine Push-Nachricht bekommen oder zumindest informiert werden, die gerade die App öffnen, dass diese zwei Leute im Gespräch sind. Ne? Und wenn ich dann größere Accounts zu mir in den Livestream einlade, dann ist das halt auch ein Distributionsmechanismus. Ne? Ja. Und deswegen bin ich sozusagen in diese Live-Podcast-Geschichte auch so ein bisschen reingewachsen. Und daraus ist ja auch dann so der Volume Talk hervorgegangen.
Toll.
Wo ich mich mit den Podcasterinnen fokussiert unterhalten habe.
Werde ich auch nochmal verlinken, den kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind sehr, sehr schöne, sehr unterschiedliche Gespräche. Es gibt zwei Punkte im Bereich Video, da müssen wir drüber sprechen, weil es dort, da gibt's Redebedarf. Fangen wir mal mit YouTube an. Jeder und jede empfiehlt, Podcast auf YouTube zu machen, mit dem Hinweis, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja. Das redet jeder seit Jahren. Ich habe noch nicht einen einzigen Menschen getroffen, der mir wirklich erzählt, ich sehe Podcast auf YouTube.
Kann. Das ist interessant. Ich habe die Menschen auch noch nicht kennengelernt, aber ich kenne die Statistiken und auch so in Amerika ist YouTube schon jetzt die größte
Podcast. Aber es sind amerikanische Statistiken.
Richtig, richtig. Und das ist absurd. Ne? Im Grunde ist das jetzt eine self-fulfilling prophecy, nur weil es da so läuft? Ich weiß es nicht, aber ich wundere mich auch darüber und ich finde persönlich YouTube nicht für Podcasts geeignet. Wiederum für Kurzclips aus Podcast.
Ja.
Schon eher.
Und wenn man sich die Zahlen anschaut von Leuten, die auf YouTube ihren Podcast auch veröffentlichen, die sind nie groß.
Ja. Und der Andreas Dator aus Wien, der macht den Podcast Erklär mir die Welt. Wunderbar. Mhm. Auch der veröffentlicht sehr viel transparent seine Zahlen. Und der sagt halt auch ganz offen bei mir im Volume Talk, dass er Geld damit verliert, seinen Podcast auch auf YouTube zu veröffentlichen. Einfach, weil dort diese Art von dynamischer Werbeausspielung nicht erlaubt ist, die er in seinem Audiofeed machen kann. Und die YouTube-Einnahmen allein ist halt für ihn ein Minusgeschäft. Das heißt, er will die Leute nicht zu YouTube ziehen, aber er produziert trotzdem aufgrund des Distributionsfaktors das Video mit.
Und wenn wir uns jetzt nochmal Gedanken darüber machen oder ganz kurz auf den Case Spotify gucken, die ja auch Video im Moment sehr pushen, auch in der Sichtbarkeit. Also ich weiß von Zahlen, dass dort Podcasts siebenfach quasi ausgespielt werden als reiner Audio-Podcast. Könnte man ja annehmen, okay, weil die ganze Welt so visuell ist, ist vielleicht ein Teil davon. Es gibt aber einen strategisch-geschäftlichen Teil dahinter, den wir einfach wissen müssen und über den auch keiner spricht. Was ist denn der zweite und strategische Grund für Spotify, dass die auf Videopodcasts setzen, David?
Ja, das ist für die viel leichter, Werbeinventar für Videos zu verkaufen. Ne? Also die verdienen damit gutes Geld, einfach weil die Werbekunden das gewohnt sind, diese Videos, dass die sozusagen mehr kosten als Audioclips. Und im Grunde ist es eine strategische Business-Entscheidung, uns jetzt dieses Videomedium sozusagen aufzudrücken. Kann man also auch hinterfragen, ob das für alle so richtig sein muss.
Ein weiterer strategischer Punkt übrigens bei Spotify, warum die überhaupt so stark auf Podcast auch gesetzt haben, das ist auch etwas, wo kaum jemand drüber redet, es gab irgendeine Fachzeitschrift, die hat mal drüber gerichtet, ist, dass natürlich jeder Podcast, der hochgespielt wird und der angehört wird, für Spotify nichts kostet. Wenn Spotify aber Titel von KünstlerInnen ausstrahlt, dann kosten die was. Einfach, weil es Lizenzgebühren gibt.
Absurd.
Das sind natürlich Mini-Beträge, aber bei der Reichweite von Spotify, wenn man das hochrechnet, kommt am Ende des Tages doch ganz schön viel Geld zusammen.
Ja.
Good for us, also gut für die Podcaster, aber das ist sozusagen eben auch eine Idee dahinter, mit dem man sich so gar nicht
Da spielen die ihre komplette Marktmacht aus. Das ist echt fies und jetzt hat Spotify auch irgendwie so ein Creator-Reward-Programm angekündigt, was auch jetzt bald nach Europa kommt, das halt Podcasterinnen auch an den, sagen wir mal, Premium-Umsätzen durch die Mitgliedschaft bei Spotify auch beteiligt werden sollen. Aber auch da setzen sie wie bei YouTube die Schwelle halt relativ hoch an, dass du halt schon viele zigtausende, zehntausende Abrufe und Followerinnen haben musst, bevor du da überhaupt reinfällst. Und da fängt es halt auch wieder an. Also das kann man zähneknirschend nur als nice try abheften.
So, und wenn wir gerade hier rumnörden sind oder sowas, gibt es ja immer noch diese Diskussion, wird Podcast weiterhin in den kommenden Jahren über einen RSS-Feed ausgestrahlt oder wird es irgendwie, fällt dieser RSS-Feed, was eben auch schlecht und so weiter. Also da sind noch einige Themen.
Aber da bin ich optimistisch und dieser RSS-Standard, der wird weiterentwickelt und da kann man sich auch mit diesem Konsortium RSS, weiß ich nicht, wie das alles heißt, aber es sind ganz viele interessante Player, die sich da beschäftigen und die haben Ideen, wie es weitergehen kann mit dem offenen Podcast-Standard und da ist dann zum Beispiel sowas Schönes dabei wie
Na, hoffentlich haben sie die Lobby.
Ja, man möchte es hoffen, aber es gibt noch genug, die es hochhalten. Markus, da wäre zum Beispiel die Idee von diesem Konsortium, dass man im Podcast Feedback an die Hosts einsprechen kann, und zwar genau passend zu der Stelle, wo man ein Feedback geben möchte. Also die Leute könnten dann, wenn es diesen Standard gäbe, jetzt in ihrer App Pause drücken und uns einen Audiokommentar schicken und der würde dann womöglich automatisiert, so wird das dort angekündigt, könntest du den hinten an deine Folge ranklemmen, wenn er dir sozusagen, wenn du ihn freigibst, ja. Da gibt es natürlich Kontrollmechanismen und dann hat man auf einmal ein Feedback-Medium, ja, wo man auch Interaktionen stattfinden können. Also da sind auch aufregende Sachen möglich.
Wann ist ein Podcast zu Ende erzählt?
Du meinst eine Folge eines Podcasts oder
Format? Wann ist ein Podcast zu Ende erzählt?
Ah, gute Frage. Ich würde sagen, man soll es nicht ausreizen. Hast du mitbekommen dieser Tage, dass Glashäufer Umlauf seinen Late Night Berlin beendet? Und er sagt halt, bevor einer von ProSieben vor der Tür steht und den Stecker zieht, er geht, wenn es am schönsten ist. Ne? Und
ja, aber
warum?
David,
ich weiß, der macht eine neue Show. Im Grunde ist es ja nur ein fliegender Wechsel. Aber dieses Gehen, wenn es am schönsten ist, darauf wollte ich hinaus. Da steckt was drin. Ne? Man muss ja auch nicht jede Beendigung als ein Scheitern betrachten, sondern man kann auch sagen, es hat jetzt Spaß gemacht, es waren 237 Folgen. Lest mein Newsletter weiter. Oder auf Social geht's weiter. Ne?
Okay, also 237 Folgen, ich bin jetzt bei 83, habe ich also noch 102. Okay, die nächsten Jahre bin ich noch beschäftigt, ich bin dankbar. Lass mich einmal schauen, und zwar wollte ich noch mal einen von deinen schönen Tipps aufgreifen, den ich wirklich ganz toll finde, der eben auch in St. Audio sich wiederfindet. Alle Leute, die Kaulitz Hills hören, kennen den im Grunde schon, aber wissen wahrscheinlich gar nicht, dass man den selber für sich annektieren kann und damit selber was machen kann. Es geht
jetzt
um
bin ich
die.
Gespannt.
Hörst du Kaulitz Hills?
Nee. Nein.
Okay. Es geht um die Playliste. Um die Spotify-Playliste, dass man als Podcasterin und als Podcaster, was macht man mit der Playliste? Erklär's mal. Also was ist sozusagen die Mechanik und wie kann mir die Playliste helfen?
Aber es gibt verschiedene Playlist-Ideen. Also du kannst auf der einen Seite dich künstlerisch ausdrücken, ne, dass du Musikstücke kuratierst oder sogar andere Podcasts, oder du wendest es auf dein eigenes Format an und schaffst thematische Einstiege zum Beispiel in deine Themenwelt. Also dass du einen roten Faden nachzeichnest, der sich nicht aus dem linearen Feed wiederfindet, und sagst, okay, Folge 5, 17 und 34 sind eigentlich gut aneinander geknüpft und lassen sich prima zu dem Oberthema XY konsumieren. Und dann macht man eine Playlist raus und weist den Leuten im Grunde einen anderen Zugang in seine Inhaltswelt.
Finde ich eine ganz großartige Idee, denn häufig ist es natürlich auch so, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer zu mir kommen würde in Folge 83, naja, wo soll man dann anfangen? Also da fängt man nicht bei 1 an, dann stöbert man vielleicht irgendwie so ein bisschen random rum und ist aber auch nicht so richtig damit happy. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir PodcasterInnen uns darüber Gedanken machen und so einen roten Faden in eine Playlist einfach noch mit einspinnen. Und das eben auch, können wir auch gut drüber kommunizieren. Das ist ja auch eine außergewöhnliche, also kann man LinkedIn Beitrag machen oder auf Social etwas mitspielen oder was, finde ich total charmante Möglichkeit, das zu machen.
Voll, und immer wieder kochen ja auch die eigenen Themen nochmal hoch, ne? Dass man halt alte Folgen, auch die gibt es ja in einem neuen Kontext, wenn irgendwas zeitgeschichtlich passiert, und dann kann man so eine Playlist mal wieder rausholen. Also, schöne Sache.
David, warum gehst du deiner Gabe, gut zuzuhören, nicht weiter nach? Und warum gibt es im Moment keinen Volume-Live-Talk? Ich bin ein bisschen betrübt.
Weil ich Papa geworden bin. Das ist, glaube ich, die kurze Antwort, dass ich mir eine kurze Auszeit gegönnt habe. Ich habe so viel Spaß dran gefunden, dass ich glaube, das macht total Sinn. Und es hat auch interessante Effekte mit sich gebracht. Ich habe quasi ohne Anspruch diese Serie gestartet, und man kommt halt schon in die Sichtbarkeit, ne, wenn man sich einfach positioniert, und mitunter muss man halt auch nicht selber immer der Experte sein, der auf alles die beste Antwort hat, und sich dann mit anderen auszutauschen. Also es hat nur positive Effekte gehabt, und allein, dass du und Emma die Folgen gehört habt, das ist natürlich wunderbar.
Das war wirklich wunderbar. Über Denise, glaube ich, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Die hatte irgendwie in ihrem Newsletter darüber geschrieben. Und dann, mir ist tatsächlich vorher mal St. Audio über den Weg gelaufen. Ich habe es aber irgendwie nicht gerafft zu dem Zeitpunkt und habe eigentlich das Gold nicht erkannt, was sich da irgendwie schon einmal vorher gezeigt hat. Und bin dann aber erst spät jetzt auf deine Live-Talks aufmerksam geworden, die aber wirklich sehr, sehr schön sind. Die mich aber auch ein bisschen getriggert haben, muss ich sagen. Du weißt, ich bin Interviewtrainer, und du hast in den ersten Folgen hast du fast, immer so haarscharf dran vorbei, die Leute gebeten, sich selbst vorzustellen. Und das ist ja so ein Hassthema bei mir, wo ich so.
Ich weiß, ich hab's leider in deinen Videos jetzt auch gemerkt, dass das ein Thema ist, wo ich noch dran arbeiten kann, ja.
Nee, deswegen erwähne ich das. Du hast es gut und richtig gemacht, und da habe ich mich selber über mich selbst gewundert und dachte so, ach, guck mal, der hat dich jetzt ausgetrickst, aber es gefällt mir. Und zwar hast du die Leute nicht gebeten, sich selbst vorzustellen, sondern du hast gesagt, nennt mal drei Begriffe, die man mit euch in Verbindung bringt, glaube ich, ne? Das ist dein Einstieg gewesen.
Ja, genau.
Und das ist natürlich eigentlich eine ganz schlaue Art und Weise. Damit stellen sie sich irgendwie selber vor, aber machen nicht diese Arie, ich bin dann und dann geboren und bin dort zum Kindergarten gegangen und bla bla bla, sondern gehen über drei Begriffe. Und die hast du dann wiederum, und das hat mir gut gefallen, hast du aufgegriffen und hast daraus neue Fragen generiert und ihr habt euch daran sozusagen abgearbeitet. Das fand ich ganz gut.
Interessant, okay, siehst du da, also dadurch, dass ich ja nicht ausgebildet bin in sowas, fällt mir da die Systematik oder die Mechanik noch gar nicht dahinter auf. Und ich hab gedacht, das war ein Fehler. Also nachdem ich deine Tirade zur, dass man doch die Leute bitte nicht sich selbst vorstellen lassen möge, gehört habe. Aber das ist schön, dass du mir das hier nochmal spiegelst, das freut mich.
Ja, ich finde, also ich glaube, es ist wichtig, einfach in bestimmten Dingen eine ganz klare Haltung zu haben und wirklich zu sagen, ich kriege einen Hals bei bestimmten Dingen, um einfach etwas zu bewegen, weil sonst geht man auch unter mit dieser Botschaft. Aber natürlich ist die Wahrheit, dass es immer noch andere Möglichkeiten gibt, und ich fand, dass du da eine Möglichkeit gezeigt hast, die ich sogar richtig gut finde, auch wenn sie sozusagen haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammelt ist, aber alles in Ordnung.
Hast du eigentlich eins dieser Gespräche zufällig live verfolgt oder nur die Mitschnitte dann angeguckt?
In der Aufzeichnung habe ich sie mir angehört. Ich bin relativ häufig mit dem Auto unterwegs und dann habe ich mir das angehört.
Und das heißt, du kannst dich noch auf noch mal so viele Folgen freuen, weil ich bin ja gar nicht hinterhergekommen, die alle zu veröffentlichen.
Und ach, gibt's noch mehr?
Ja, es gibt noch mehr. Ja.
Ja, bitteschön. Dann hoffe ich, dass du bald Zeit haben wirst oder eine Assistenz, die dich unterstützt und dann diese Folgen rausbringst. Hast du eine Idee, wann es damit weitergeht? Nur so ganz grob, so zum Schluss?
Ich würde sagen, ist ein guter Anstoß, das mal zu machen. Nächste Woche. Ja, nächste Woche kommt die nächste Folge online.
Okay, das ist cool. Dann wir strahlen in 2 Wochen auf, dann ist sozusagen eine weitere Folge online. So, und zum Abschluss mache ich das, was ich von dir gelernt habe. Nenn mir doch bitte mal 3 Begriffe, die die Leute mit dir und deinem St. Audio in Verbindung bringen.
Experimentier-Mindset ist mir wichtig, weil ich möchte halt bei den Leuten eigentlich möchte ich immer nur, dass sie Spaß daran haben, neue Sachen auszuprobieren. Dann bin ich auch KI interessiert, also auch da die Potenziale zu sehen, Effizienzen zu finden und auch den vorgezeichneten Weg sozusagen. Und ich möchte gerne noch sagen, Kooperation. Ja, also Podcasterinnen miteinander in Austausch zu bringen, das macht mir mit die meiste Freude und würde ich gern viel mehr sehen. Übrigens ein mega Growth-Experiment, was ich jetzt mit einem Podcast-Team umsetze, vom Feminismus-Podcast Verbittert Talentlos, ist zum Muttertag im Mai ein Podcast-Festival zu veranstalten, das in dem Feed von diesem Podcast stattfindet und in den Feeds von befreundeten Podcasts, die daran mit teilnehmen. Das heißt, die haben sich jetzt zusammengeschlossen und kommunizieren alle gebündelt zum Anlass Happy Fucking Mother's Day. Nehmen sie Folgen auf mit alle unterschiedliche Perspektiven, aber durch die gemeinsame Veröffentlichung und durch die gemeinsame Kommunikation wird halt womöglich mehr draus, als wenn jeder für sich sein Süppchen kocht. Ne? Und das sind so Dinge, da passt, glaube ich, alles 3 irgendwie so zusammen, bis auf KI. Aber Kooperation und Experimentier-Mindset, was mir am meisten Freude bringt.
Und alles 3 haben wir heute im Podcast gemacht. David, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir, Markus. Bis bald.
Ein schönes Gespräch mit David Reiter und ich danke ihm nochmal ganz herzlich für seine Zeit. Alles Gute für die junge Familie. Und wenig schlaflose Nächte, da hat er bestimmt einiges nachzuholen. Und ich freue mich darauf, dass offensichtlich eine neue Folge von seinem Podcast erschienen ist. Informationen gibt es natürlich bei mir in den Shownotes. Wir sehen und hören uns wieder in 2 Wochen und auch darauf freue ich mich. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.